Du hast mich vorhin gefragt, eben wegen, ob ich da gerne konfrontativ sei. Und ich habe noch ein bisschen nachdenken, jetzt in den letzten Minuten über die Frage. Also ich selber nicht, nein. Ich bin gar nie der Charakter gewesen für das. Aber es ist halt gleich so, dass das Wort Gottes uns mit etwas konfrontiert, wo wir eigentlich nicht hören wollen. Es wird uns gesagt, dass wir Sünder sind. Es wird uns gesagt, eigentlich verdienten wir alle die ewige Höllenstrafe und so Sachen. Und Gott sagt, es gibt aber einen Weg dort raus. Und das ist halt gleich konfrontativ, wenn man das verkündigt, wenn man über das predigt, ob man das will oder nicht. Weil Gott konfrontiert uns mit unserer wahren Natur, wo wir halt nicht wahrhaben. Ja, ich bringe heute eine Auslegung zu Matthäus 5, 13 bis 16. Und es ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, das war im letzten September, glaube ich. Da hat der Präsident Trump zu einem National Prayer Day aufgerufen. Und zwar hat es dort einen Hurricane gegeben, den Harvey. Da sind viele Leute betroffen gewesen, da sind viele Leute als Helfer gesandt worden. Und er als Präsident hat jetzt dazu aufgerufen, dass man betet für die Leute, die betroffen sind und für die Leute, die gehen helfen. Und er hat vielleicht auch mitbekommen, dass er einen riesen Aufschrei gegeben. Der Präsident von einem westlichen Staat geht hin und ruft in der Öffentlichkeit zum Gebet auf. Und er glaubt er auch noch, sei sinnvoll. Es zeugt halt gleich von einem gewissen Charakter, wenn wir heute in so einer Position, ich sage jetzt das als Chef von einer Firma oder von einem Staat sogar, und sich offen noch zu Gott bekennt. In der Schweiz geht das übrigens noch ein bisschen weiter. Wir haben nämlich einen jährlichen nationalen Feiertag, der Eidgenössische Dankbuß- und Betttag. Wir sollen innehalten, daran denken, was Gott für uns alles da hat. Wir sollen ihm danken für die Versorgung, für die Bewahrung, die er uns geschenkt hat. Wir sollen Buße tun für unsere Undankbarkeit, für unsere Sünde ihm gegenüber. Und wir sollen uns an die, jetzt sind wir wieder beim Thema Konfrontation, an die mächtigste Waffe vom Christen erinnern, nämlich das Gebet. Im Gebet können wir nämlich den Arm vom allmächtigen Gott bewegen. Wir sind jetzt gerade gezögert, meine Frau und ich, aber im Dorf, wo wir vorhin gewohnt haben, da hat es an einer Kreuzung ein Haus gehabt, das war früher einmal ein Gasthaus gewesen. Heute ist es ein Wohnhaus mit Wohnungen. Dort war eine grosse Inschrift an der Mauer gewesen, direkt zu der Strasse. Also das ist eine Hauptverkehrsstrasse zwischen mehreren Dörfern gewesen dort. Und an dieser Strasse hat es eine Inschrift gehabt und dort hat es geheissen, nicht Kunst noch Fleiß noch Arbeit nützt, wenn Gott der Herr das Land nicht schützt. Und die Eidgenossen, die erinnern sich wenigstens noch einmal im Jahr daran, dass es Gott gibt, dass er für uns sorgt und dass wir nur dank ihm überhaupt unser Leben dürfen haben. Ja, ich habe gesagt, eben, wenn ein Staatsoberhaupt, ein Firmenchef oder sonst jemand, der in der Öffentlichkeit steht, es heute noch wagt, sich auf Gott zu beziehen, das offen kundzutun, das braucht schon Mut mittlerweile. Aber er folgt damit eigentlich einfach einem Gebot, das Jesus uns gegeben hat, und zwar genau eben in dieser Stelle, wo wir heute anschauen wollen. Wir sind im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Für die, die mitlesen wollen, Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Der Abschnitt stammt aus der sogenannten Bergpredigt von Jesus. Wir finden die in Kapitel 5 bis 7 im Evangelium nach dem Matthäus und im Kapitel 6 vom Lukas-Evangelium. Es gibt ja dort immer wieder Diskussionen, ist das die gleiche Predigt? Also ich bin überzeugt davon, dass es die gleiche ist. Es gibt auch gute Gründe, warum man das so annehmen kann. Beim Lukas, der Lukas, der erzählt immer von der, aus Sicht von dem, der mit den Augenzeugen geredet hat. Der Lukas war ja nicht selber ein Jünger von Jesus. Der war höchstens am Rand irgendwo mit dabei gewesen, wir wissen es nicht genau. Und er ist erst nachher nachforschen. Der Matthäus war einer der Apostel gewesen, er war immer bei Jesus dabei gewesen. Und wahrscheinlich ist es einfach so gewesen, Matthäus, der ist mit dem Jesus auf den Berg rauf dort, wo er Predigt gehalten hat. Darum war bei Matthäus, für den Matthäus das die Bergpredigt gewesen. Und der Lukas, der war halt bei den Leuten gewesen, die unten auf dem Feld gestanden sind, und darum ist für den Lukas halt die Feldpredigt. Es sind zwei verschiedene Sichtweisen vom gleichen Ereignis. Und es zeigt eben auch wieder, wie glaubwürdig als der Text dahinter eben wirklich ist. Wir haben hier zwei Zeugen, die vom gleichen reden, und sie erzählen das so, mit so viel Übereinstimmung, dass wir uns wirklich darauf verlassen können. Also in dieser Berg- oder eben Feldpredigt redet Jesus jetzt zu seinen Jüngern. Und damit auch zu uns. Und ich weiss jetzt nicht, ob sich alle jetzt hier schon zu den Jüngern zählen heute. Aber ich möchte doch für alle anderen gerne mal den Hintergrund ganz kurz erläutern. Und für das zu verstehen, müssen wir ganz am Anfang zurück von der Bibel, in die Schöpfungsgeschichte. Gott hat sich den Mensch zum Ebenbild geschaffen. So steht es in 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, es gibt auch hier Diskussionen, was ist gemeint mit Ebenbild und so. Wir gehen jetzt hier nicht ins Detail, sonst sind wir morgen noch da. Aber im Alten Testament ist Hebräisch geschrieben. Und das hebräische Wort für Ebenbild, das ist das sogenannte Zelem. Und jetzt, was ist so interessant an diesem Wort? Wir finden das gleiche Wort auch im 4. Moses, zum Beispiel Kapitel 33, im 2. Königen, im 11. Kapitel und an vielen anderen Orten in der Bibel auch. Und dort wird es benutzt, um die Statuen der Götzen in den Heidentempel oder die Herrscherstatue von einem König zu beschreiben. Wenn also da steht, Gott hat den Mensch sich zum Zelem geschaffen, dann heisst das, er hat ein Herrscherabbild gemacht, in den Garten Eden hineingestellt, um zu zeigen, der Garten, das ist mein Herrschaftsgebiet. Ja, die Menschen, die haben nicht viel anfangen können mit dieser Rolle als Herrscherbild. Sie wollten selber herrschen. Und die meisten kennen die Geschichte. Satan in Form der Schlange kommt zu der Eva. Er stellt Gottes Wort in Frage. Hat Gott das wirklich so gesagt? Das da mit dieser Frucht und so? Eva sagt, ja, hat er so gesagt. Und wenn sie davon essen, dann werden sie sterben. Und was sagt nachher die Schlange? Ja, aber er hat es wahrscheinlich nicht so gemeint, das ist nicht so. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esset. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Ja, das ist auch heute so. Gottes Wort wird missachtet und jeder will sein eigener Gott sein. Was zählt heute, das ist noch ich selber. Das sind die Freiheiten, die ich vorhin davon geredet habe. Alles, was der Mensch jetzt gerade will, da hat er die Freiheit, das auch zu machen. Das ist heute die Einstellung. Die Menschen sind für die Übertretung aus dem Paradies verbannt worden. Und heute werden furchtbare Sachen im Namen dieser Freiheit gemacht. Man geht gegen die Hilflosesten von allen Menschen vor. die ungeborenen Kinder, die alten Menschen. Und auch gegen die Kranken, je länger, je mehr. Es passt nicht in die Karriereplanung, es fehlt am Geld. Das sind die Gründe, die man heute anführt, wenn man solche Sachen macht. Und wird der Mensch glücklich damit, dass er sich diese Freiheit nimmt? Ich habe letztens wieder eine Statistik gesehen, dass 90% der Frauen, die eine Abtreibung hatten, nachher eine psychologische Unterstützung brauchen. Das klingt nicht sonderlich glücklich in meinen Augen. Und ironischerweise haben übrigens ausgerechnet Psychologen eine der höchsten Selbstmordraten. Da müsste man sich auch mal überlegen. Viel, also deutlich mehr als die Hälfte von all diesen Frauen wünschen sich ihre Kinder zurück nach einer Abtreibung. Da muss man sich mal vorstellen, dann ist es spät. Da gibt es kein Zurück mehr. Und 3/4 sagen, sie hätten sich anders entschieden, wenn sie gewusst hätten, was es bedeutet. Adam und Eva haben geglaubt, sie würden Freiheit gewinnen, wenn sie Gottes Wort missachten. Und auch die heutigen Menschen glauben, sie seien frei ohne Gott. Aber eine Freiheit ohne Gott ist nur eine andere Knechtschaft, nämlich die mit einem anderen Herr. Dem Teufel und damit auch dem Tod. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Was nützen all die Freiheiten, die man sich im Leben genommen hat, wenn man eigentlich auf dem Sterbebett liegt? Und nichts mehr zu erwarten hat an Freiheiten. Wenn die letzte grosse Unfreiheit, der Tod, einem den gleichen eingeholt hat, dann sind all die kleinen Freiheiten auch nichts mehr. Was nützt es einem, wenn man vor 40 Jahren über die Stränge geschlagen hat in dem Moment? Es sind falsche Freiheiten. Und schlussendlich kann einem Tod in dieser Welt niemand entkommen. Und noch viel schlimmer ist das, was der, was Sünder stirbt, erwartet nach dem Tod, weil die gerechte Strafe für die Schandtaten, sagt die Schrift, das sei die Feuersee von der Hölle. Jesaja schreibt davon, Kapitel 30, Jesus redet davon, Markus 13. Aber Gott liebt die Menschen. Und das ist einer der schönsten Vers, wahrscheinlich auch einer von denen, die wahrscheinlich jeder hier in Auswendung hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er kann die Schuld nicht ungesühnt lassen. Die Strafe muss getragen werden. Aber er will auch nicht, dass der Mensch muss die Strafe tragen. Bei Gott ist es nicht so, dass wir das und dieses Ritual brauchen, um frei zu werden. Wir müssen nicht Ablassbriefe kaufen. Sondern bei Gott ist es so, dass er sagt, ich selber, die zweite Person von der Dreieinigkeit, der Sohn, trägt Strafe. Und wer das glaubt, der ist frei von seiner Schuld. Jesus hat am Kreuz die Schuld getragen. Und wer das annimmt, dem ist seine Schuld vergeben. Und Jesus ist nicht gestorben am Kreuz und tot gewesen. Jesus ist auferstanden am dritten Tag, das bezeugt die Schrift. Und weil er auferstanden ist, macht er das Angebot von der Sündenvergebung jedem Einzelnen heute noch. Bring deine Schuld ans Kreuz, empfang Vergebung und folge Jesus nachher. Und das ist eine wunderbare Botschaft, weil Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der geht den Pfad in die Herrlichkeit mit Gott. Wer Jesus als Erlöser und Herr angenommen hat, der muss sich auch vor nichts mehr fürchten. Und ich meine es wirklich vor nichts mehr. Weil ich habe vorhin gesagt, die grosse Unfreiheit, quasi das Schlimmste, was uns in diesem Leben passieren kann, das ist der Tod. Und für den Christ heisst das, jetzt ist er beim Herr. Wir werden dann unseren Herr, unseren Erlöser von Angesicht zu Angesicht dürfen sehen. Und wenn uns das bewusst ist, wenn das quasi das Schlimmste ist, was uns passieren kann, dann gibt es nichts mehr, was uns noch Angst machen muss in dieser Welt. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. So werden wir also zu Jünger von Jesus. Wir bringen unsere Schuld ans Kreuz und wir nehmen ihn als unseren Herr auf. Und jetzt zu uns als Jünger sagt er, wir sind ein Salz von dieser Welt. Um das verstehen zu können, müssen wir uns kurz vor Augen führen, was Salz für eine Bedeutung hatte damals. Ich meine, wenn ich heute Salz brauche, dann gehe ich zum Detailhändler. Ich nenne jetzt keinen Namen. Wir haben alle unsere Präferenzen in dem. Wir gehen zu unserem Detailhändler, wir kaufen ein bisschen Salz. Da gibt es Tafelsalz und da gibt es feinen Tafelsalz, da gibt es Meersalz und das Fleur de Sel und da gibt es Himalaya-Salz, wenn alles andere auch nicht lenkt. Salz ist ein Alltagsprodukt. Das ist zu der Zeit, wo Jesus die Worte gesprochen hat, ein bisschen anderer Fall gewesen. Salz war schwierig zu gewinnen. Man hat es mühevoll und unter Lebensgefahr aus Bergwerk abbauen. Man hat es an der Küste können mühselig über lange Zeit durch Verdunstung gewinnen. Salz war wertvoll gewesen. Und zwar so wertvoll, dass es noch für Jahrhunderte, also bis noch vor etwa 300 Jahren, soweit ich es weiss, Teil vom Sold, von einem Soldat war. Auf Deutsch haben wir heute noch das Wort Salär, Französisch le salaire, oder? Und Englisch salary, Italienisch haben wir sagen, le salario. Alles vom lateinischen Wort Sal für Salz. Und alles heisst Lohn. Salz ist so wertvoll gewesen, dass man die Leute mit Salz gezahlt hat. Es war quasi eine eigene Währung gewesen. Und Salz, da hat jetzt zwei Aspekte, die da wichtig sind. Einerseits, es ist da, was raussticht. Ich glaube, wir merken es, wenn im Essen Salz fehlt, dann fehlt etwas. Dann fehlt dann wirklich etwas. Das merken wir gerade. Salz sticht raus. Und auch wir als Christen sollen in dieser Welt rausstechen. Wir haben eine Botschaft erhalten im Wort Gottes. Wir haben die Botschaft erhalten, wo jeder Mensch, der das annehmen will, in die Herrlichkeit mit dem Vater zurückkehren kann. Das ist aber auch eine Botschaft, die halt nicht immer ganz angenehm ist. Da sind wir wieder bei der Konfrontation von vorne. Die Botschaft zeigt uns nämlich, dass wir nicht die guten Menschen sind, die wir gerne wären. Überhaupt nicht. Sie sagt uns auch, es gibt einen Weg, Jesus Christus, aus unserer Misere raus. Wir merken das, wenn wir evangelisieren gehen. Oder wenn wir überhaupt nur schon Leute in den Gottesdienst einladen wollen. Da gibt es ganz häufig eben Konfrontationen. Man macht sich lustig über uns in der Welt. Man findet uns an sogar. Die Welt will die rettende Botschaft nicht hören. Und darum stechen wir raus aus dieser Welt. Und da müssen wir auch aufpassen, gerade auch was gemeint. Das ist da, was Jesus jetzt sagt. Was machen wir mit dem Salz, wenn es kraftlos geworden ist? Die Gemeinde darf nicht kraftlos werden, nur weil es die Welt von ihr will. Es gibt ganz viele Orte, da wird man immer zurückhaltender und schließlich schweigt man ganz. Geht es noch um Fragen, wie gefällt den Leuten Musik? Ist die Lichtshow gut? Und um das geht es nicht. Wir haben eine Botschaft bekommen, die wir diesen Menschen weitergeben müssen. Manchmal stößt man an mit dieser Botschaft. Wenn man einem Wort Gottes ausgesetzt wird, dann führt das auch immer zu Anstoß. Hat der Paulus auch schon geschrieben davon. Ich bin letztes Mal gefragt worden, also nein, es ist um die Frage gegangen, wie fühlst du dich nach einer Predigt? Das war eine Predigt bei uns in der Drittligasse und da hat jemand die Frage aufgebracht. Und er hat einfach so ein bisschen die Idee gehabt, mit der Predigt muss er sich nachher einfach gut fühlen. Da habe ich gesagt, das ist schon nicht falsch, wenn man sich gut fühlt durch eine Predigt. Aber ich sage einfach, es müsste jeder Predigt irgendetwas geben, wo ich mich auch daran stosse, weil Gott will zu mir reden, er will mir etwas zeigen, er will mir etwas zeigen, was noch nicht recht ist in meinem Leben. Er nennt das übrigens die Heiligung, dass wir immer weiter auf dem Pfad gehen, immer näher zu ihm kommen. In dem Zusammenhang, wenn wir von Salz reden, gibt es ja das Sprichwort vom Salz in den Wunden. Das sind genau die Worte an einer Predigt, die bleiben wir, die gehen wir noch. Es sind die Worte, die am meisten schmerzen, wo eben uns wieder eigene Fehler aufgezeigt werden. Und ich sage es mal so, sich gut fühlen nach einer Predigt heisst für mich auch, dass ich wieder etwas gelernt habe über mich selber. Dass Gott mir wieder etwas, dass ich Gott wieder etwas sagen kann, weil Gott zwingt sich nicht auf. Der kommt nicht und sagt, du musst jetzt das anders machen. Er gibt dir nur den Hinweis, du, das ist dann noch nicht richtig. ob ich nachher etwas mache mit dem Hinweis. Das ist meine eigene Wahl, der freie Wille, den er mir geschenkt hat. Er ist aber jederzeit bereit. Wenn wir etwas bereinigen wollen, dann ist er da und er sagt, ich werde dich führen, wenn du etwas bereinigen willst. Ich werde bei dir sein, wenn wir ihn darum bitten. Wir können jederzeit vor ihn treten mit dem, was wir erkannt haben. Und er wird uns Kraft geben, er wird uns führen. Das ist jetzt auch besonders wichtig mit dem Blick auf den letzten Teil von dem Vers, weil Jesus ist eben konfrontativ, oder? Er ist da ganz schonungslos. Das kraftlose Salz, das wird einfach vertrampelt von der Welt. Wir stehen unter besonderer Beobachtung von dieser Welt. Die schauen ganz genau, was Christen machen. Und die sehen jeden kleinen Fehler, den wir machen. Haben Sie sicher auch schon gemerkt, oder? Denen fällt jede Kleinigkeit auf, die wir falsch machen. Da kann man 1000 Sachen gut gemacht haben für die Leute in der Welt draussen, aber sie wissen die eine Sache, die man falsch gemacht hat. Und darum warnt uns Jesus, dass wir eben besonders, gerade als Gemeinde auch, darauf achten, was wir für ein Bild nach außen abgeben. Darum ist es so wichtig, das können wir nicht selber aus eigener Kraft, das sagt ja der Paulus schon. All das Böse, was ich nicht will machen, das mache ich ja gleich. Paulus sagt aber, er schreibt Galater 2,20, Jesus in mir ist der, der das lebt. Gott steht uns zur Seite, er ist unsere Quelle, er ist unsere Stärke. Und er wartet darauf, dass wir ihn darum bitten, dass er uns helfen darf. Er zwingt sich nicht auf, das habe ich schon gesagt. Das kräftige Salz zu sein, das heisst halt, dass wir nicht müde werden, den ganzen Ratschluss Gottes, den wir hier haben, zu verkündigen. Schöpfung und Sündenfall. Jeder Mensch ist ein Sünder. Gericht und Evangelium. Die wunderbare Rettung im Evangelium von Jesus Christus. Auch, dass wir den Schmerz vom Salz in der Wunde, den ich vorhin gesagt habe, zulassen. Gott führt uns, damit wir ins Ebenbild von Jesus geformt werden, sagt die Bibel. Und er ist da, er wartet auf uns, dass wir ihn darum bitten, den Weg mit ihm zu gehen. Jetzt sagt Jesus im nächsten Vers, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Jesus sagt das zu seinen Jüngern, also auch zu uns. Ihr seid in dieser Welt ein Licht. Und mit dem Licht ist das wieder so eine Sache wie mit dem Salz. Für uns ist Licht eine Selbstverständlichkeit. Schalter kippen und es wird hell. Und wenn wir auf der Strasse unterwegs sind, hat es Strassenlampen. Und wenn wir jetzt irgendwo mal von außen unterwegs sind, dann gibt es immer noch Taschenlampen. Heute haben die meisten Nattel schon so eine Lampe drin, oder? Da muss man nicht mal mehr eine eigene Taschenlampe mitnehmen. Wir haben überall Licht, wo wir es gerade wollen. Und wenn wir mal im Dunkeln sind, dann ist es nicht weit bis zum nächsten Licht. Geht sogar so weit, heute reden wir schon von Lichtverschmutzung. Und auch dort war die Situation ganz eine andere gewesen, wo Jesus die Worte gemacht hat. Es hat nur eine Lichtquelle gegeben, das war die Sonne gewesen. Wenn die mal bedeckt war, dann ist der recht düster geworden. In der Nacht vielleicht mal der Schein von einer Laterne aus einem Fenster raus oder von einer Fackel von einem Nachtwächter irgendwo. Wenn man Licht hat wollen, dann müssen wir ein Öllämpchen anzünden. Das klingt jetzt nicht nach einer grossen Sache, aber Öl ist extrem wertvoll. Die Lampe verbrennt Öl. Das hätte man noch essen können. Das ist ein Lebensmittel, eine teure Sache. Man hat sich entscheiden, brauche ich Öl als Lebensmittel oder zünde ich jetzt die Lampen an? Das in einer Zeit, wo die Leute nicht gewusst haben, was morgen werden essen. Der Wert vom Licht ist da, wo Jesus meint, wenn er hier zu uns redet. Und vor allem aus Verständnis von der Bibel, wo sagt, Gott ist Licht. Wo wir Gott im Leben spüren, das sind die lichten Momente, da haben wir Licht. Und dann gibt es auch die anderen, auch die Bibel redet von den anderen Momenten, von den dunklen, wenn wir Gott nicht spüren. In Hiob 16 redet Hiob davon, von der Finsternis, von der Gottverlassenheit. Und wo Jesus am Kreuz gestorben ist, Matthäus 27, 45 steht, der Himmel hat sich verfinstert. Auch wir kennen in unserem Glaubensleben alle die Moment. Keiner hat immer nur die Lichtmomente. Es sind Sachen wie Krankheiten, die ich ins Heim suche. Es sind Sachen wie Sorgen ums finanzielle Auskommen. Oder wenn einem jemand durch den Tod entrissen wird. Und wir selber sind auch mit jedem Tag dem weltlichen Tod auch wieder ein Stück näher. Mit jedem Moment. Es sind genau die dunklen Momente, wo wir als Christen dürfen darauf vertrauen, was Jesus uns gesagt hat. Jesus sagt, dass er mit uns ist bis ans Ende der Zeit. Und in diesen dunklen Momenten, auch wenn du das Licht selber nicht mehr sehen kannst, dann ist der Herr Jesus Christus bei dir. Der Vater hat seinen einzigen Sohn für uns gegeben. Und wer so ein Geschenk macht, der wird uns nicht verloren in so einem Moment. Paulus sagt sogar, uns dient alles zum Guten. Römer 8, 28 steht das. Und das heisst, in diesen dunklen Momenten von unserem Leben, da dürfen wir wissen, da dürfen wir vertrauen darauf, Gott ist mit uns. Und er wird uns durchtragen, er wird uns durchführen und es wird wieder ein Moment mit Licht kommen, wo wir werden verstehen. Wenn jetzt Jesus von der Welt redet, dann ist natürlich klar, er meint die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wir sind ein Licht für sie, weil wir die Botschaft von der Rettung verkündigen. Die Menschen sind wie die, die in der Dunkelheit vom alten Israel umgekehrt sind. Und da müssen wir ein Leuchtturm sein, quasi. Sie suchen ihr weltliches Heil in allem, was ihnen die Welt kann bieten, von Alkohol, Rauchen und so weiter. Das bringt ihnen kein Heil. Wir müssen ihnen die Botschaft bringen, darum sind wir ihnen Licht. Jetzt steht da, Jesus sagt, eine Stadt auf einem Berg kann nicht verborgen bleiben. Was ist echt die Stadt auf dem Berg? An was haben die alten Israeliten gedacht? An Jerusalem. Das ist die Stadt auf dem Berg gewesen. Noch heute übrigens redet man von Ha'ir, die Stadt. Da weiss jeder, was gemeint ist, das ist Jerusalem. In Jerusalem ist der Tempel gestanden und in dem Sinn ist die Stadt auf dem Berg eine Art Leuchtturm gewesen, weil man sieht sie von weitem weg. Und dort hat vor allem ein Licht gebrannt. Ein ewiges Licht. Im Tempel war das Allerheiligste, wo Gott seine Wohnstadt hatte. Und um den Tempel haben ununterbrochen Feuer gebrannt. Den ganzen Tag, die ganze Nacht. Da hat man von weitem weg schon gesehen. Licht sein heisst also, was wir beim Salz auch schon gemerkt haben. Weil Jesus sagt weiter, wir zünden nicht eine Lampe an und setzen sie unter den Scheffel, sondern aufs Lampengestell, damit sie allen im Haus leuchtet. Der Scheffel, das kennen wahrscheinlich die meisten, das ist so ein Becken oder ein Korb, wo man damit abgemessen, abgewogen hat, meistens Getreide. Und viele Leute haben dann immer so das Bild, man nimmt jetzt den Scheffel und stülpt den so über die Lampe. Das ist nicht ganz, was er meint. Er redet ja nachher noch vom Lampengestell. Es geht um etwas anderes. Es geht darum, im Haus hast du ein Gestell. Und irgendwo in diesem Gestell hast du den Scheffel. Und die grosse Frage ist jetzt, wo in diesem Gestell tust du jetzt die brennende Lampe nennen? Die unter den Scheffel drunter tun? Das macht wenig Sinn. Leuchtet sie noch ein bisschen, ja, der Ratte den Weg zu den Getreidekörnern, die runtergefallen sind, mehr nicht mehr. Wenn wir uns überlegen, wie wertvoll das Öl war damals, das habe ich vorhin schon erwähnt, dann ist klar, das verführt man nicht einfach so schnell. Die Häuser haben darum extra das Lampengestell gehabt, das war eine eigene Ablage, meistens hoch oben. Oder man hat einen Haken gehabt, eine Art, wo wir die Lampe können festmachen dran, sofern wir eine solide Decke haben. Die meisten hatten ja keine solide Telika damals. So hat die Lampe können das Haus gut ausleuchten. Und das heisst für uns, dass das Licht, wo wir mit der Botschaft von Jesus Christus bekommen haben, wir nicht sollen unter den geistlichen Scheffel stellen. Das Gestell ist unser Leben. Und die grosse Frage ist, das Licht, die Lampe, die mit dem wertvollsten von allem Öl befeuert wird, nämlich mit dem Blut von Jesus Christus, die Lampe, die uns gegeben ist, wo tun wir die reinstellen im Gestell von unserem Leben? Stellen wir sie unter den Scheffel von unseren Sünden und weltlichen Sorgen? Oder stellen wir sie drüber? Der Scheffel ist natürlich zuerst einmal Sünde, die wir dulden im Leben. Aber Jesus sagt, wir sollen sie zu ihm bringen und bereinigen. Sünden ausräumen. Jesus sagt nämlich im 1. Johannesbrief, wenn du mir bekennen, was du weißt, dann vergebe ich dir alles, auch das, was du nicht einmal gemerkt hast. Der Scheffel sind auch die Alltagssorgen. Was steht im Gestell von unserem Haus, von unserer Familie, von unserer Gemeinde, von unserem Leben zuoberst? Das Evangelium oder Fragen wie, woher kommt das Geld für das neue Auto? Wie soll die Gemeinde den neuen Anbau zahlen? Werde ich meine Prüfung morgen bestehen oder nicht? Und was mache ich, wenn jetzt das nächste Vorstellungsgespräch schon wieder schief geht? Das sind wichtige Fragen. Die haben ihre Zeit, die haben ihren Platz. Aber über all diesen Fragen leuchtet das Licht von der Botschaft von Jesus Christus. Er hat dem Petrus die Hand hineingestreckt, wo er im See fast versunken wäre. Und er wartet auch darauf, dass wir ihn um seine Hand bitten. Sein Licht strahlt über all diesen Sorgen und über diesen Fragen. Und es gibt keinen Scheffel, der das Licht vom Evangelium kann verdecken kann. Jesus sagt, die Lampe leuchtet allen im Haus. Und eigentlich ist mit dem Haus Israel gemeint, also heute auch die Gemeinde. Und jetzt ist die grosse Frage, warum nur denen im Haus? Das passt ja nicht zu dem, was er vorhin gesagt hat. Aber Jesus hat jede Wendung, jedes Wort genau durchdacht. Weil das Licht kann aus der Gemeinde nur dann nach Hause dringen, wenn es in der Gemeinde auch wirklich zur Geltung kommt. Das ist da, was er meint. Es muss das erste Mal im Haus gut ausleuchten können. Dann wird es schon nach Hause leuchten, und zwar ganz von selber. Und wir sollen einander auch in dem Sinn ein Vorbild sein. Vor allem, der wichtigste Punkt finde ich, das ist jetzt aber persönliche Meinung, ist Vergebungsbereitschaft. Das ist nämlich der schwierigste Teil. Erstens einmal, wenn man realisiert, oh, ich habe etwas falsch gemacht, zum anderen hingehen und um Vergebung zu bitten. Aber das andere auch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich habe dir gegenüber etwas gemacht, das nicht recht war, dort noch zu vergeben, das ist immer schwierig. Auch da ist klar, wir können das nicht aus eigener Kraft. Aber Paulus sagt, Jesus in mir, Galater 2,20, er kann das, wenn wir ihn darum bitten. Und es wird übrigens nicht einfacher, wenn man es einfach vor sich hin schiebt. Also wenn da noch unbereinigte Konflikte sind, dann sage ich einmal immer, dann geht man ins Gebet. Und zwar besonders auch Fürbitte für die Leute, wo man die Konflikte hat mit ihnen. Fürbitte ist ein wahnsinnig, wie soll ich es sagen, da können wir sagen, das ist wieder eine Waffe quasi. Weil die schafft es, das Böse aus dieser Beziehung rauszutreiben. Da geht man in die Fürbitte für den, der mir gegenüber etwas Unrechts da hat, oder dem, wo ich etwas schulde, und nachher geht man mit diesen Leuten zusammen und tut die Sachen bereinigen. Aus der Kraft vom Licht, vom Evangelium, das wir haben. Zeigt Jesus noch im letzten Vers, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wenn wir die Freude über die Gemeinde und die frohe Botschaft von Jesus Christus in die Welt heraustragen, dann werden die Menschen uns an dem erkennen. Wenn man nämlich erkannt hat, wenn man das annimmt, was Gott uns sagt, erkannt hat, wer man als Mensch ist, als Sünder, wie viel grösser ist das Erlösungswerk, wo Gott uns schenkt in Jesus Christus. Und das löst eine unglaubliche Freude aus, wenn man das erkennt. Eine Freude an dieser Botschaft. Eine Freude an dem Leben, das man haben mit Jesus Christus zusammen. Die guten Werke sind übrigens hier nicht gemeint im Sinn von Werk zum Heil. Da muss ich ganz kurz noch schnell ausführen. Es geht nicht darum, Ablaufsbriefe zu kaufen oder Ritual durchzuführen oder weiss ich was, sondern das gute Werk, meint die Bibel, das tun wir, wenn wir in Dankbarkeit erkannt haben, was Jesus für uns da hat. Es dient uns nicht zum Heil, was wir machen. Gerettet sind wir aus der Gnade von Gott. Aber wir tun nachher ein Werk, das Gott von uns will, durch Jesus in uns. Es sind ganz viele Dinge. Ich nenne jetzt nur schnell zwei, drei. Wir haben im Galaterbrief ja die Früchte vom Heiligen Geist ausführlich genannt. Dass man mit Freundlichkeit den Menschen begegnet. Im Sinn von, Gott hat uns geliebt, obwohl wir aus seinen Augen gar nicht liebenswert gewesen wären. Wir sind Sünder gewesen. Wir haben die schlimmsten Sachen gemacht, die wir haben können. Und er ist trotzdem hingegangen und hat gesagt, ich habe euch trotzdem gern. Und dass wir das immer vor Augen halten, wenn wir mit anderen Menschen Umgang haben. Dass wir nicht Leute kategorisieren, das sind die Liebenswerten, die habe ich nicht gern. Sondern dass wir daran denken, Gott hat alle Menschen geliebt, dass er uns diese Botschaft gegeben hat. Und so können wir den Menschen ein Licht sein, wo sie sich daran orientieren können. An unseren Taten, wo Jesus in uns vollbringt. An dieser Freude, die wir haben über die Botschaft der Erlösung, über die wunderbare Botschaft, die wir hier haben. Und es gibt ganz viele, die sich dann gerne auch belehren lassen über ihren eigenen Stand als Mensch und wie sie die Rettung in Jesus Christus annehmen können. Und dann dürfen wir uns noch mehr freuen darüber, wie es heisst auch in der Schrift, es gibt ein Freudenfest über jeden, der umkehrt und nachher Gott, der Vater, auf ewig darf in der Herrlichkeit preisen einmal. Amen.